Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du alle Strafe auf Jesus gelegt hast, dass du, Jesus, alles für uns erduldet hast, damit wir wirklich in die vollkommene Freiheit der Söhne und Töchter Gottes kommen können. Ja, es ist wahr, du sagst in deinem Wort, ihr seid zur Freiheit berufen. Ihr seid zur Freiheit berufen. Danke, Herr, dass wir in diese Freiheit hineinkommen konnten. Und ich danke dir, dass wir, wenn wir in deinem Wort sind, auch weiter an Erkenntnis zunehmen werden, wachsen werden im Glauben, in der Liebe, in allen Bereichen. Das Schönste ist, Herr, wir sind in dir und du bist in uns. Wir sind nicht mehr die Alten, wir sind neue geworden, neue Menschen. Danke, Herr, ich preise dich. Amen. Ich habe vor ein paar Wochen ein Artikel gelesen von Wolfram Kopfermann er hat mir sehr gut gefallen, weil ich sagte, guck mal, ein ehemaliger evangelischer Pfarrer und Theologe, einfach der die Wahrheit erkannt hat. Und ich habe gedacht, okay, aufgrund dessen, was ich dann so lasse, habe ich gesagt, ich werde das mal zu einem Thema unseres Abends eines Abendgottesdienstes machen. Nach diesen Wochen ist dieser Abend heute gekommen. Und ich werde darüber sprechen, wer bin ich wirklich, wer sind wir wirklich in Christus, wer sind wir überhaupt, wer bin ich wirklich? Und das wollen wir uns heute einfach mal mit anschauen. Ich werde zwischendurch, weil mir auch Aussagen in seinem Text sehr gut gefallen haben, werde ich ein paar Zitate auch mit hineinbringen von ihm. Und gut, ich werde sie dann sagen, wenn es dann so ist. Okay. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann stellen wir fest, dass etwas Gottes Wille ist, und zwar nämlich eure Heiligung. Das ist Gottes Wille, eure Heiligung, 1. Thessalonicher 4,3. Heiligung bedeutet, dass der Alltag unseres Lebens vom Geist Jesu Christi durchdrungen wird und dass wir ihm immer ähnlicher werden. Heilig heißt eigentlich auch abgesondert, zum Beispiel, wenn wir sehen im Tempel, da heißt es, dass die Geräte für den Tempel heilig waren dem Herrn. Also tote Gegenstände, sei mal heilig dem Herrn. Heilig heißt einfach abgesondert. Und Gott sagt von sich aus, er ist heilig. Er ist also, wie wir es letzten Monat hatten, mit dem Chamäleon und mit dem nicht gleichförmig dieser Welt. Er passt sich also nicht den Umständen an und ist mal gut und mal böse, mal sündig, mal heilig, abgesondert. Nein, er sagt, ich bin heilig, ich bin abgesondert vom Bösen. Und die Schrift sagt, oder Gott sagt ja in Bezug, die Schrift sagt in Bezug auf uns, ich bin heilig, und dann steht leider in unserer Übersetzung, ihr sollt auch heilig sein. Aber da steht ja nicht, ihr sollt, sondern da steht ganz einfach die Feststellung, ich bin heilig und ihr werdet auch heilig sein. Die Folge ist, wenn ich zu Christus gehöre, dann werde ich in seine Art und in sein Wesen verwandelt. Ich, der Unheilige, werde in seiner Gegenwart zu einem Heiligen. Ich sondere mich auch ab von meinem früheren alten Leben, dem ich auch gestorben bin. Jetzt greife ich aber schon ein Stück vor. Grundlage für Heiligung, Grundlage für neues Leben, Grundlage für unser Leben in Christus ist ganz einfach das, was Jesus am Kreuz von Golgatha für uns getan hat. Und ich will das, obwohl wir es in anderen Bereichen schon mal behandelt haben, als Gedankenauffrischung und einfach auch Herzensauffrischung nochmal mit reinnehmen. Als Jesus am Kreuz von Golgatha starb, sagt 1. Korinther 15,3, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Er starb für unsere Sünden, für all unsere Verfehlungen, die Strafe lud er auf sich. Jesus starb, mit anderen Worten, an unserer Statt, zu unseren Gunsten. Er nahm den Platz ein, der jedem von uns gebührt hätte, nämlich den Tod zu verdienen, und er nahm diesen Platz ein. Wir haben das schon mal einander mal behandelt. Er starb nicht nur für unsere Sünden, sondern Jesus Christus starb am Kreuz von Golgatha auch, um uns von der Macht der Sünde zu befreien. Von der Macht der Sünde. Römer 6,6-7 sagt, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Beachte nicht den Sünden, sondern der Sünde als Macht dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Also im ersten Bereich hatten wir 1. Korinther 15,3, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach der Schrift, nach den Schriften. Und jetzt ist es hier, dass wir dies erkennen. Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt. Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der Körper, der Leib der Sünde, abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Ich fand hier ein Zitat von Wolfram Kopfermann sehr gut. Ich lese es einmal. Paulus sieht den unerlösten Menschen als ein von der Sünde, man beachte nicht von den Sünden beherrschtes Wesen an. Wenn er von der Sünde spricht, so meint er nicht einen einzelnen Akt des menschlichen Ungehorsams, sondern eine an das Böse versklavende Macht. Nach Paulus brauchen wir nicht nur Vergebung für unsere Sünden, also all unsere sündhaften Taten und Unterlassungen, sondern auch Befreiung von der Macht der Sünde. Die Befreiung von dieser Macht geschieht nicht in der Weise, dass Gott die Sünde durch Jesus direkt besiegt. Vielmehr lehrt Paulus, Gott befreit dadurch indirekt von der Sünde, dass er ihren engsten Mitarbeiter, also den engsten Mitarbeiter der Sünde, ihren Agenten, unseren alten Menschen am Kreuz hinrichtet. Hat mir gefallen, der Satz. Er gab, sagt, er verbessert auch nicht ein bisschen, sondern er richtet den alten, den Mitarbeiter und der Sünde, unseren alten Menschen am Kreuz. Wir wurden mit Christus gekreuzigt und wir wurden so, wenn wir zu Christus kommen, werden so nicht nur von der Strafe der Sünde, sondern auch von der Macht der Sünde befreit. Was bedeutet der Ausdruck alter Mensch? Weil Römer 6 sagt, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt. Da müssten wir ganze Abschnitte lesen. Ich gebe sie euch als Bibeltext mit, den könnt ihr zu Hause nachlesen. Zum Beispiel Römer 5, 12 bis 21 spricht von dem adamitischen Menschen. Das heißt, von dem ersten Adam im Garten Eden, der Gott ungehorsam war, gegen Gott sündigte und aus der Gemeinschaft mit Gott herausging. Dieser Mensch der Sünde, dieser alte Adam, die Schrift sagt, wir sind alle teilhaftig seines Wesens geworden. Durch Adam, sagt der Römerbrief, ist die Sünde in die ganze Welt und in jeden Menschen hineingekommen, der auf dieser Welt lebt. Und wir sind also dauerhaft, unwiederbringlich geprägt von diesem alten Menschen, von diesem alten Adam. Und dann sagt Römerbrief, dass dann aber Jesus der zweite Adam wurde. Wenn Paulus in Römer 6, 7 bis 8, was wir gelesen haben, davon spricht, unser alter Mensch, dass er mit Christus gekreuzigt sind. Wir haben ja gesagt, ich lese es gerade nochmal, da heißt es hier, da wir dies erkennen, wir, unser alter Mensch, er spricht also von uns, von dir und mir, dass wir, unser alter Mensch, mitgekreuzigt worden ist, dann sagt, da geht es ihm um ein Ende all dessen, was in uns und was an uns ist, das von dem alten Adam geprägt ist, also das eigentlich dem Willen Gottes widersteht und im Wege steht. Und dieser alte Mensch, sagt Paulus, ist gekreuzigt. Die Frage ist, wann wurde dieser alte Mensch gekreuzigt? Wann wurden du und ich gekreuzigt? Dazu sagt uns Paulus etwas in 2. Korinther 5, Vers 14. Er sagt nämlich, unser alter Mensch wurde damals dort am Kreuz von Golgatha, da wo Jesus starb, wurde unser alter Mensch mitgekreuzigt. Es heißt dort in 2. Korinther 5, 14 bis 15, einer ist für alle gestorben, also sind sie alle gestorben. Er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr sich leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde. Also, er sagt, einer, Jesus, also einer hat gesündigt, der erste Adam, und alle kamen in Sünde, unter die Macht der Sünde. Jetzt kam der zweite Adam, wie Paulus ihn noch nennt, Christus, und er starb. Einer ist für alle gestorben, also sind sie alle gestorben. Er spricht von dir und mir. Also sind sie alle gestorben. Er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden, also wir, nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde. Das ist, er starb, damit wir nicht mehr für uns leben, sondern für ihn leben. Und Dazu musste der alte Mensch gekreuzigt und hingerichtet werden, sonst wäre das nicht möglich geworden. Paulus bezeugt, dass Jesus also stellvertretend uns mit ans Kreuz nahm und wir dort mit Christus gekreuzigt wurden. Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, wie es Römer 6,6 auch sagte. Die Frage ist natürlich dabei, wer bin ich denn jetzt eigentlich wirklich? Der alte Mensch, haben wir gelesen, wurde am Kreuz Jesu getötet, damit Raum wurde für den neuen Menschen, nämlich für Jesus Christus. Solange wir im alten Menschen leben, solange wir den alten Menschen lieben wollen, ohne Christus leben wollen, gibt es in uns keinen Platz, keinen Raum für neues Leben, das durch Christus kommt. Seid ihr mit mir? Also der alte Mensch muss wirklich sterben, damit Raum gemacht wird für den neuen. Wenn der alte weiterlebt und aufrechterhalten werden soll, dann kann das neue Leben sich nicht entfalten, kann Christus, Jesus, sich nicht in unserem Leben entfalten. Jeder Gläubige, du und ich, wir dürfen aber wissen, an dem Tag, als wir uns zu Jesus bekehrt haben, als wir ihn in unser Leben aufnahmen, von neuem geboren wurden, an diesem Tag begann eine innige Gemeinschaft mit Jesus. Die Schrift sagt es auch, von da an waren wir in Christus. An dem Tag, als du Jesus aufnahmst und wiedergeboren wurdest, warst du, von da an bist du in Christus. Es hat nichts mit deinem Gefühl zu tun, es hat nichts mit irgendwelchen Erfahrungen zu tun, sondern der Fakt ist, die Schrift sagt, du bist jetzt, dadurch, dass du Christus angenommen hast, Kolosser sagt, ihr seid versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, wir sind jetzt in Christus und Christus ist in uns, durch den Heiligen Geist. So, also hier hat etwas ganz Neues stattgefunden. Jetzt sagte jemand, der Christ macht nun die Beobachtung, dass sein alter Mensch, obwohl er doch gekreuzigt ist, sich nicht einfach in Luft aufgelöst hat. Dass er sich auch in dem neuen Leben noch bemerkbar macht. Von daher taucht dann die Frage auf, wer bin ich denn jetzt wirklich? Worin besteht denn jetzt meine wahre Identität? Manche sagen, wir haben eine doppelte Identität. Luther zum Beispiel lehrte, der Christ sei gerecht und Sünder zugleich. Ich habe mich immer gefragt, selbst wenn wir Gespräche haben in Bereichen, im evangelikalen Bereich, wo Menschen auch sagen, wir sind bibeltreu, wo aber doch ganz stark verfochten wird, wir sind Sünder und auf dieser Erde werden wir immer Sünder bleiben. Und die Schrift sagt, nein, das ist nicht wahr. Und ich habe gefragt, woher kommt dieses Denken? Das ist lutherische Theologie. Luther hat das geglaubt. Aber nicht alle Lutheraner, Gott sei Dank, glauben das heute noch. Luther hat geglaubt, also wir sind gerecht, aber wir sind doch immer Sünder. Und er begründete das mit Römer 7 bis 25, ein langer Abschnitt, das könnt ihr zu Hause lesen, ihr wisst, ein langes, fast Kapitel jetzt. Er spricht dort von einem Menschen, von einem Ich, das über seine Zerrissenheit klagt. Er sagt dort, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das Böse aber, das ich nicht will, das tue ich. Also er sagt hier, das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht will, tue ich. Und dann kommt ja dieser berühmte Ausruf, dieser Schrei letztlich, den er da loslässt, der Paulus in diesem Abschnitt und sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erretten aus dem Leib dieses Todes? Wer wird mich erretten? Paulus spricht hier in diesem Abschnitt nicht von dem Christen, von dem wiedergeborenen Menschen. Er spricht in dem ganzen Abschnitt von dem Menschen, der ohne Jesus lebt. Der Jesus nicht in sein Leben gelassen hat, der noch nicht von neuem geboren ist. Er spricht von dem Menschen außerhalb Christus. Und er sagt dann, wer wird mich erlösen aus dem Leib dieses Todes? Und er sagt, bei uns in Übersetzung heißt das, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Im Grundtext steht geschrieben, Gnade Gottes hat's getan. Gnade hat's getan, also die Gnade des Gottes hat's getan. Ich danke ihm durch Jesus Christus, meinem Herrn. Wer wird mich erlösen? Und Paulus sagt, Gnade Gottes hat's getan. Durch Christus. Jesus ist gekommen und ich wurde von diesem elenden Menschen, der das Gute beabsichtigt hat und doch immer wieder das Böse tat, ich wurde von ihm befreit. Dank sei Gott bin ich diesen Kerl los. Das ist, was Paulus da sagt. Und dann sagt er auch, dann spricht er in Römer 8 so, wer wir jetzt sind. Wir sind jetzt im Geist. Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus hat uns freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Der alte Mensch brachte uns Tod und immer wieder in neue Schwierigkeiten. Und Paulus sagt, da von diesem Menschen bin ich jetzt befreit. Das sagt er kurz nachdem er sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus. Gnade hat's getan. Die Gnade Gottes hat's getan. Ich bin frei von dem alten Menschen. Seid ihr mit mir? Ist es zu schwierig? Okay. Jetzt fange ich nochmal von vorne an. Luther meinte auch in Galater 5, 16 und 18, da spricht er, dass das Fleisch und der Geist miteinander streiten. So, ne, kennt ihr so, hatte ich ja gerade auch gesehen, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Das Fleisch begehrt gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Paulus sagt, Luther sagt, da sind diese zwei Kerle in uns. Da ist dieser alte Mensch, das Fleisch wohnt in uns. Und dann sagt er, und da wohnt jetzt auch der neue Mensch, der Christus. Und die beiden in uns zanken dauernd. Ich sage das mal in einfacher Form, das meinte Luther. Die streiten in uns und das wird immer so bleiben, solange wir auf dieser Erde sind. Das sagt uns aber nicht die Schrift. Die Schrift erklärt uns da etwas anderes. Die Schrift sagt, dass der Gläubige nur eine Identität besitzt. Wir sind keine Sünder mehr. Beachte, wir können sündigen, leider. Wir können uns entscheiden zu sündigen. Aber wir sind nicht mehr gezwungen zu sündigen. Wir sind befreit von der Macht, die uns zwang, das Böse zu tun. Wenn wir es jetzt tun, dann ist es eine Entscheidung. Römer 5, 8 sagt auch ganz klar und deutlich, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Guck mal in deine Bibel, als wir noch Sünder waren. Das heißt, wir sind keine Sünder mehr. Wir waren Sünder. Wir waren Sünder. Jetzt sind wir Heilige, Geliebte, Gerechtfertigte. Gott nennt uns seine geliebten Kinder. Ich sagte wörtlich, heißt er seine Kinder, meine Lieblinge. Gott sagt, ihr seid jetzt meine Lieblinge. Das ist es, was der Herr sagt. So, Christus starb für uns, als wir Sünder waren. Und Paulus beginnt ja all seine, oder einen Großteil seiner Schriften auch immer und Briefe damit, dass er sagt, ihr Heiligen und Geliebten und von Gott Erwählten und was er alles für himmlische, göttliche Bezeichnungen für sie hat. Und dann kommen in diesen Briefen doch immer wieder auch diese Ermahnungen, legt jetzt das ab und das lasst ihr nicht mehr zu und das passt nicht mehr zu euch, das gehört nicht mehr dazu. Ja, ich denke, gerade hat er noch gesagt, Heilige, Geliebte, Gerechte, Gerechtfertigte. Ja, sind wir. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern durch die Gnade Gottes, die das in uns getan hat. So, als wir noch Sünder waren, ein Prinz bleibt immer auch dann noch ein Prinz, selbst wenn er sich in der Öffentlichkeit nicht wie ein Prinz verhält. Richtig? Das entschuldigt aber nicht sein Verhalten. Wir bleiben Kinder Gottes, solange wir mit dem Herrn gehen, mit dem Herrn in unserem Leben haben, ihn nicht rausschmeißen. Wir sind Kinder Gottes, selbst wenn wir uns vielleicht in der Öffentlichkeit nicht immer so benehmen. Trotzdem sind wir Kinder Gottes. Trotzdem ist Christus in uns und wir sind in Christus. Paulus sagt, die Zeit des Ich-Lebens, als er zu Christus kam, ist vorbei. Vorher sagt er, was er meint. Ich war das, ich habe die Abstammung, ich war perfekt nach dem Gesetz, ich habe den besten Lehrer gehabt, ich. Guck mir, und Paulus sagt, so war ich nach dem Fleisch. Aber dann sagt er ganz klar und deutlich in Galater 2, Vers 20, nachdem er zu Christus gekommen ist, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Vorher sagt er, was er gelebt hat, wie es war ohne Christus und dass er nach dem Gesetz sogar untadelig war, nach äußerer Beurteilung. Aber das genügte nicht, um bei Gott angenehm zu sein, untadelig zu sein. So er sagt dann, als er zu Jesus kam, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, er sagt, Die Zeit des Ich-Lebens ist vorbei. Sie wurde abgelöst durch das neue Leben, durch die Christuszeit. Früher lebte ich, nicht mehr ich lebe, jetzt lebt Christus in mir. Früher war ich ohne Christus, fern den Verheißungen, weit weg von Gott, außerhalb von Jesus. Ich lebte mein Leben. Als ich zu Christus kam, von neuem geboren wurde, wurde das Ich-Leben beendet und es begann die Zeit Jesu Christi in meinem Leben. Und solange wir bei Christus bleiben, bei dem Herrn bleiben, sind wir in Christus. Wir können natürlich auch den Herrn verlassen und ihn wieder aus unserem Leben austun, das wir natürlich nicht tun wollen und das wäre sehr töricht. Und Römer 6,6, warum ist das dieses, warum kann er das so klar sagen? Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Warum ist das Ich-Leben vorbei und jetzt lebt Christus in mir? Er sagt nur immer 6,6, unser alter Mensch wurde auf Golgatha mitgekreuzigt. Jesus nahm, als er am Kreuz von Golgatha starb, die ganze Menschheit mit in den Tod ihres alten Menschen. Durch Adam kamen alle unter die Macht der Sünde. Und Jesus kam und er starb und nahm die ganze Menschheit mit ans Kreuz und sagte, ihr seid mit mir mitgekreuzigt und es wird wirksam in eurem Leben an dem Tag, wenn ihr mich zu eurem Herrn macht, von neuem geboren werdet. Von dem Tag an gilt, eure Kreuzigung dort auf Golgatha ist für dich, für euch persönlich aktiviert worden, um es mal einfach zu sagen. An dem Tag war Schluss damit. Jetzt ist der Alte gekreuzigt. Das heißt, Herr, ich nehme dich auf, ich mache dich zum Herrn meines Lebens. Du bist jetzt mein Herr. Das heißt, die Sünde ist nicht mehr meine Herrin, sondern der Herr ist jetzt mein Herr. Wir haben mit dem einen Herrn abgeschlossen und wir haben jetzt einen anderen Herrn. Und der Herr sagt, dadurch, dass du mich annimmst, wird bei dir aktiv Realität, Wahrheit, dass dein alter Mensch jetzt gekreuzigt ist, tot ist. Er ist und jetzt beginnt für dich ein Leben in Christus. Seid ihr mit mir? Okay. Könnt ihr mir folgen? Gut. Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, Römer 6,6. Durch unsere Wiedergeburt wurden wir in das neue Leben mit Jesus Christus mit einbezogen, hineingenommen. Den nichtchristlichen Menschen, also den Menschen, der ohne Gott lebt, in seiner Gottabgewandtheit, Gottfeindlichkeit, diesen Menschen ohne Gott nennt Paulus, bezeichnet Paulus als Fleisch. Fleisch ist der ganze unerlöste Mensch nach Geist, Seele und Leib, nicht nur ein Teil, ein böser Teil an ihm. Paulus sagt, der Ungläubige ist so sehr ein Gefangener des Fleisches, dass Paulus ihm ein Sein, ein Leben nach dem Fleisch zuschreibt. Und er schreibt ihm auch, das ist in Römer 8,5 und in Römer 8,8 sagt er, das Leben des Ungläubigen ist sein Sein, sein Zustand ist im Fleisch. Wir aber sind nicht mehr im Fleisch, weil wir zu Christus gekommen sind. Der alte Mensch wird so bezeichnet vom Apostel her. Römer 8,5 sagt er, denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen, also denken nach oder sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Also die nach dem Fleisch sind. Er sagt, der ungläubige, normale Mensch, der sinnt darauf, wie kann ich meinen Vorteil haben, wie habe ich gelebt und wie kann ich vielleicht auch ungeschoren davonkommen aus meinen Situationen oder er plant vielleicht sogar die Sünde. Also sein Denken, sein Sinnen ist auf total das Irdische ausgerichtet. Aber das sagt er von dem Ungläubigen. Achte, wir nehmen den Vers noch einmal. Die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Was ist denn dein und mein Nachsinnen? Worüber denken wir nach? Denken wir darüber nach, wie wir 5 Grad sein lassen können? Wie wir vielleicht den Nächsten über den Tisch ziehen können? Wie wir vielleicht betrügen können? Oder wie wir vielleicht in Sünde leben? Darüber denken wir nicht mehr nach. Das ist nicht mehr unsere Denkweise, unsere Sinnesweise, unser Nachsinnen, nicht mehr unsere Planungsart, sondern wir denken darüber nach, was ist geistlich, was ist ein Leben im Geist, wie ist das Leben mit dem Christus. Und das zeigt uns, dass wir tatsächlich in den Geist hineingekommen sind, weil wir nicht mehr so denken wie früher. Verstehst du? Wir sind, der nach dem Fleisch sind auf das, was des Fleisches ist, die aber nach dem Geist sind, wir, wenn du heute Abend hier zu Christus gehörst, dann ist dein Sinnen auf das, was des Geistes ist. In Römer 8, 8, Vers 9 sagt er, die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Und nun kommt etwas, was er sagt. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Ihr seid nicht im Fleisch. Die Fleisch sind, die können Gott nicht gefallen. Aber ihr seid nicht im Fleisch. Und wenn du dir die Römer anschaust, die waren nicht in allem perfekt und vollkommen. Aber sie waren jetzt in Christus. Und durch den Christus wurden sie vollkommen. So, er sagt, ihr seid aber nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Gibt es hier solche, die Christus aufgenommen haben und die vom Heiligen Geist erfüllt wurden? Dann bist du nicht mehr nach dem Fleisch. Das ist vorbei. Das war Geschichte. Das ist alte Geschichte. So, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und ich füge hinzu, der sollte sich schleunigst bekehren. Seht ihr, die Ordner, der ruft wenigstens nochmal. Amen, genau. Wenn jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wir haben aber Christi Geist, richtig? Also sind wir sein, oder? Wir sind sein, weil wir seinen Geist haben. Wir gehören zu ihm. Das musst du dir festmachen, das musst du dir verinnerlichen, was die Schrift da über uns sagt. Im Tod Jesu hat Gott unser Fleisch hingerichtet. Ich lese Römer 8, 3. Denn was dem Gesetz, das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos, schwach war, tat Gott. Also das heißt, das Gesetz konntest du nicht erfüllen. Das Fleisch, der alte Mensch, ist zu schwach dazu. Und wir aus uns sind auch nicht aufgefordert, aus uns zu leben, sondern wir leben aus der Kraft Gottes. Denn das Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Gott hat sie dorthin gerichtet. Der alte Mensch, unser Fleisch, wurde am Kreuz von Golgatha hingerichtet. Und wir werden teilhaftig dieses neuen Lebens, indem wir uns Christus zugewandt haben oder zuwenden, wenn du es noch nicht getan hast, solltest du es tun. Und wir sind jetzt nicht mehr im Fleisch, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und bei unserer Taufe und insgesamt bei seiner Taufe hat der Gläubige dieses Todesurteil über sein altes Fleisch unterschrieben. Galater 5, 24 sagt, die aber dem Christus Jesus angehören, gehört hier jemand Christus an? Haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Achte, da steht nicht, das wird mal gekreuzigt. Die haben das gekreuzigt. Dadurch, dass ich Jesus aufnahm, wo neuem geboren wurde, stimmte ich der Kreuzigung meines alten Menschen zu, das, was Jesus auf Golgatha getan hat, und wir sind jetzt nicht mehr im Fleisch. Und dann sagt er in Römer 6, dieser alte Kerl wurde dann beerdigt, Römer 6, 3 und 4. Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir jetzt in Neuheit des Lebens wandeln. Wir leben nicht mehr im alten Leben. Beachte, wir können uns entscheiden zu sündigen. Ich sagte, leider können wir uns dazu entscheiden. Aber dann wäre die Freiwilligkeit und Liebe wäre ja dann auch nicht mehr aktuell, wenn Gott hergehen, wenn, überleg mal, so ein Knöpfchen bei uns gedrückt bei der Wiedergeburt und jetzt laufen wir alle monoton in dieselbe Richtung. Aber wir sind alle jetzt im Geist hineingekommen, in das Leben mit dem Jesus Christus. Noch einmal, so sind wir begraben mit ihm worden durch die Taufe, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir jetzt in der Neuheit des Lebens wandeln. Wir können dem Fleisch Raum geben, aber wir müssen es nicht mehr. Wir können, aber wir müssen nicht mehr. Das ist toll. Ich finde das eine sehr gute Nachricht. Ich muss es nicht mehr. Ich muss nicht mehr das tun, was ich früher tat. Unser Leben, also das Leben von dem Nichtgläubigen, wird vom Fleisch bestimmt. Unser Leben aber wird vom Heiligen Geist bestimmt. Wir hatten es ja schon gelesen, Römer 8, 9. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Und das bedeutet, für die Gläubigen gehört das Leben im Fleisch der Vergangenheit an. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Und deshalb sagt auch in Römer 8, 9 ganz klar, in Römer 8, 14, wir sind Gottes Söhne vom Geist geleitet. Früher wurden wir von unserem Fleisch geleitet, von den ganzen Menschen der Gottlosigkeit. Dann sind wir zu Christus gekommen und jetzt werden wir vom Geist geleitet. Das zeigt, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Hallo? Wir werden vom Geist geleitet. So, wir sind Söhne und Töchter Gottes, Römer 8, 14, vom Heiligen Geist geleitet. Es gibt also kein Nebeneinander von alt und neu. 2. Korinther 5, 17 sagt, das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Beachte, da steht nicht, das Alte wurde kleiner. Das Alte hat jetzt nicht mehr so viel Macht. Das Alte ist jetzt minimiert worden. Nein, er sagt, das ist vergangen. Die, die wir zu Christus gekommen sind, bei denen hat etwas stattgefunden, nämlich das Alte ist vorbei. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt jetzt in mir. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und ich sagte ja neulich schon mal, da steht nicht Neo noch was draufgesetzt, sondern Kainos, eine andere Art, eine Person, ein anderes Wesen. Wir sind anders, wir haben jetzt die Christusart. Vorher hatten wir die Adamart, die erste Adamart, verkauft unter die Sünde. Aber jetzt sind wir eine andere Art. Wir sind jetzt unter Christus gekommen. Wir haben jetzt die Jesus-Christus-Art. Kann jemand vielleicht mal Amen sagen dazu? Wenn du es glaubst, sonst hast du ja gelogen. Da will ich nochmal ein Zitat von Wolfram Kopfermann mit einfließen lassen. Man muss dieser Aussage, also das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, man muss dieser Aussage wirklich Gewalt antun, um in ihr eine Koexistenz von Alt und Neu bezeugt zu finden. Was immer der Gläubige in sich und an sich beobachten wird, seine Identität bleibt von daher bestimmt, dass er in Christus eine neue Schöpfung und nur eine neue ist, weil das Alte ist ja vergangen. Weil mit dem Kreuzestod Jesu Christi die alte Schöpfung beendet wurde und mit seiner Auferstehung die neue begann, ist nun der Christ als Teilhaber der Auferstehungswirklichkeit selbst ein neues Geschöpf. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus. Und das muss unseren Alltag prägen. Auch wenn der Wind uns um die Ohren wehen will, auch vielleicht in Bezug auf das Alte, komme ich aber gleich nochmal zu. Sünde wohnte in uns, solange wir im Unglauben lebten. Das hatte ich erst gesagt, Römer 7, Vers 17 und Vers 20, das könnt ihr zu Hause nachlesen oder später. Da spricht Paulus von der in mir wohnenden Sünde. Das spricht er von der Zeit, als er ohne Christus war. Wo dann dieses kam ich elender Mensch, wer wird mich denn da rausholen? Vom Gläubigen sagt er aber jetzt etwas ganz anderes. Im Gläubigen wohnt der Heilige Geist. Römer 8, 11 sagt er, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt jetzt in euch. Beachte, ohne Christus wohnte die Sünde in uns und sie hatte ihre Herrschaft in unserem Leben. Jetzt sind wir Christen, wir sind zu Jesus gekommen, von Neuem geboren worden. Und jetzt sagt er, jetzt wohnt dieser Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der wohnt jetzt in uns. Ich finde sowas begeisternd. Ich finde das toll. Jetzt, verstehst du, das Alte ist wirklich vergangen. Neues ist geworden. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Oder 1. Korinther 3, Vers 16 sagt er, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und die Sünde in euch wohnt? Habt ihr es? Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und die Sünde und der Geist Gottes in euch wohnen? Auch nicht. Na? Also manche gucken mich jetzt sehr fragend an, in welche Richtung jetzt auch immer. Nein, er sagt, wisst ihr denn nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Die Sünde wohnte früher in uns. Aber das wurde beendet, als Christus kam. Die Sünde wohnte in uns, als ich lebte. Aber jetzt, dann kamen wir zu Jesus, wir wurden von neuem geboren, das Ich-Leben, die Ich-Zeit war zu Ende und jetzt kamen wir in das Christusleben rein. Jetzt sind wir Gottes Tempel. Wisst ihr denn nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das heißt, die Sünde, die früher in uns war, im Inneren lebte, musste dem Heiligen Geist Platz machen. Wir sehen also nirgends in der Bibel irgendwo einen Hauch oder eine Andeutung davon. Du kannst das ganze Neue Testament durchforsten, du findest keine Andeutung, dass beide in uns leben. Früher ich, jetzt Christus. Hebt Galater 5, 16 bis 18 diese Aussagen, diese zitierten Aussagen eventuell auf? Ich lese es mal, Galater 5, 16, 18. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Das habe ich schon erklärt. Luther meinte, diese beiden Kräfte wohnen in uns. Und er sagt, nee, wenn wir vom Geist geleitet sind und wir haben erst festgestellt, wir sind jetzt unter dem Geist, der Geist wohnt in uns und wir werden vom Geist geleitet, so viele vom Geist geleitet sind, sind Söhne Gottes, also sind wir unter dem Geist und wir sind nicht mehr unter dem alten Menschen. Nochmal ein Zitat von Wolfram Kopfermann. Die Rede, als er zu diesem Abschnitt, was sagte, war, die Rede ist hier nicht, wie Luther noch meinte, von einem Kampf zwischen Geist und Fleisch in den Gläubigen, sondern von einem Kampf um die Gläubigen. Das bereits besiegte Fleisch sucht seine alte Wohnstätte zurückzuerobern und stößt dabei auf den neuen Besitzer des menschlichen Herzens. Denn die Bibel sagt, wir sind dem gestorben. Wir sind nicht mehr im Fleisch, wir sind im Geist. Aber dieser alte Mensch, er möchte wieder zurückkehren. Er möchte wieder seinem, die Sünde möchte wieder ihren Platz einnehmen. Sie hat es nun mal an sich so, dass sie Menschen ausgesucht hat zu ihrem Platz, wo sie dann gerne ihre Behausung hat. Aber Galater sagt, nee, wir sind jetzt im Geist und wir sagen, das ist vorbei. Du hast in mir keinen Platz mehr. In mir darfst du nicht mehr wohnen. In mir darfst du auch nicht mehr bestimmen. Ich bin jetzt eine neue Schöpfung und ich bin Gottes Tempel. Halleluja. Also nochmal, ich fand diesen Satz sehr gut. Das bereits, also es geht hier nicht um einen Kampf in dem Gläubigen, sondern um den Gläubigen. Das bereits besiegte Fleisch sucht seine alte Wohnstätte zurückzuerobern und stößt dabei auf den neuen Besitzer des menschlichen Herzens. Und wir sagen, nee, du kommst hier nicht mehr rein. Der Teufel und all die Dinge, die um uns herum sind, sie versuchen, wieder in unser neues Christusleben einzudringen. Sie versuchen, uns Geschmack dazu zu machen. Wir sagen, nee, damit habe ich ja abgeschlossen. Der alte Mensch ist ja gekreuzigt. Und ich werde durchaus nicht das neue Leben in Christus wieder ersetzen durch den alten Menschen. Du, alter Stinkepeter, bleibst ganz schön draußen. Ich habe jetzt einen neuen Herrn, der in mir lebt. Einen neuen Besitzer, der in mir lebt. Es ist wichtig für uns, als Maßstab für unser Leben, die Wahrheit des Wortes Gottes zu nehmen und nicht unsere Erfahrung. Es ist ganz klar, es gibt kein Miteinander von altem und neuem Menschen, alter und neuer Schöpfung, Fleisch und Geist in den Gläubigen. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Die Frage, die auftaucht, wie kam es zu dieser Lehre, dass man meint, wir bleiben immer Sünder, werden immer Sünder sein, auf Gedeih und Verderb verurteilt. Wir werden immer die beiden Naturen in uns tragen müssen. Einmal ist ganz klar, und ich will dadurch gar nichts gegen Luther sagen, wir haben Luther total viel zu verdanken. Wir haben dir zu verdanken, dass das Wort Gottes aus dem Versteck und aus den Klammern der katholischen Kirche rauskam und das Wort Gottes unter die Menschen kam. Also der Reformator hat natürlich Großartiges geleistet, von dem wir heute natürlich voll profitieren. Er hat gerade diesen Bereich der Gnade ja ganz klar auch hereingebracht und Rechtfertigung durch Glauben. Also ein Grund, so Wolfram Kopfermann, der ja evangelischer Theologe ist, er sagt, zum einen ist natürlich die Prägung des Reformators, ein weiterer Grund liegt darin, dass die Gläubigen ihrer geistlichen Selbstbeobachtung zu viel Platz eingeräumt haben. Nicht unsere bisherige Erfahrung ist aber der Maßstab der Wahrheit, sondern Gottes Wort. Heute geht es mehr denn je darum, dass sich Christen unbeirrt auf die Wahrheit des Wortes Gottes stützen, gleichgültig, ob ihre derzeitigen Erfahrungen sie schon bestätigen oder nicht. Wir können es lernen, dem Aufruf des Paulus in Römer 6,11 zu folgen, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Soll ich nochmal lesen? Ein weiterer Grund liegt darin, dass die Gläubigen ihrer geistlichen Selbstbeobachtung zu viel Platz eingeräumt haben. Nicht unsere bisherige Erfahrung ist der Maßstab der Wahrheit, sondern Gottes Wort. Heute geht es mehr denn je darum, dass sich Christen unbeirrt auf die Wahrheit des Wortes Gottes stützen, gleichgültig, ob ihre derzeitigen Erfahrungen sie schon bestätigen oder nicht. Wir können es lernen, dem Aufruf des Paulus in Römer 6,11 zu folgen. Haltet euch, rechnet euch, steht richtig, rechnet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Das ist wichtig und entscheidend für uns. Das geht ja in alle Bereiche hinein. Maßstab und Wort des Gottes Wort ist ja nicht nur in Bezug auf unsere Rechtfertigung, Gerechtigkeit und dergleichen, sondern was ist, kommt es an uns heran in Form von Krankheit. Und dann hörst du manchmal Leute, und ich dachte, der Herr ist mein Arzt. Ja, oder bis dahin, dass man sagt, ja, Gott schickte die Krankheit zur Erziehung. Nein, die Strafe und die Krankheit hat Jesus schon getragen. Das ist nicht sein Erziehungsmittel. Wenn Krankheit kommt, ich denke, der Herr ist mein Arzt. Ja, und dann hören wir auf, schon die Wahrheit zu bekennen. Ja, es ist wohl doch nicht so. Scheinbar passt es nicht, stimmt es nicht. Und was sagt ihr? Es gilt, der Herr ist mein Arzt. Wenn alle Dinge dagegen sprechen, der Herr ist mein Arzt. Vielleicht fehlt dir in manchen Bereichen Erkenntnis. Und du kannst vielleicht manche Dinge nicht richtig zuordnen, noch nicht. Aber die Schrift sagt, wenn wir in seinem Wort sind, werden wir an Erkenntnis zunehmen und wachsen. Und wenn wir diese Erkenntnis anwenden, wird diese Wahrheit, die Erkenntnis der Wahrheit wird uns freimachen. So, es gilt für mich ganz klar, Jesus Christus ist der Herr, mein Arzt. Für wahr, er trug all meine Krankheiten. Nur weil jemand eine andere Erfahrung macht, wird doch jetzt das Wort Gottes nicht ungültig, oder? Und so gilt das für alle Bereiche unseres Lebens. Unbeirrt, wir bleiben dabei. Gott hat es gesagt, Gott hat es so dargestellt und ich bin auf der Seite Gottes. Ich bin nicht mehr außerhalb Christus, ich bin mit Christus und ich werde doch mit dem Christus in mir nicht jetzt einen Krieg anfangen und ihm sagen, ich glaube, du hast dich da geirrt mit deinem Wort. Nein, sondern wir sagen, dieser Christus, wenn wir auf ihn hören und den Heiligen Geist, wenn wir auf ihn hören, er sagt, der Herr ist dein Arzt. Er trug all deine Krankheiten, lud auf sich all deine Schmerzen. Der Herr ist dein Versorger. Noch nie sah ich einen Gerechten um Brot betteln und seine Nachkommen um Brot betteln. Noch nie einen Gerechten verlassen. Ja, der Wind weht uns manchmal um die Ohren. Wir scheinen in Bedrängnisse zu kommen. Aber das hebt doch die Tatsache nicht auf, dass er immer bei mir ist. Ich habe es ja in dem neuen Monatsinfoblatt, das wir haben, auch gemacht. Am Schluss auf der Rückseite habe ich nochmal geschrieben: Ich bin mit euch jeden Tag, Matthäus 26, 20. Ich bin mit euch jeden Tag bis zur Vollendung des Zeitalters. Nur weil ich das Gefühl der Verlassenheit habe, heißt das doch nicht, dass Christus mich verlassen hat. Das hieße, wenn ich das Gefühl der Verlassenheit habe, das hieße, er ist wohl aus meinem Leben ausgezogen. Er ist gerade auf Dienstreise. Nein, aber er wohnt in mir. Er hat gesagt, ich schriftlich gegeben, ich werde dich niemals verlassen, ich werde dich niemals aufgeben. Hat er das gesagt? In meiner Bibel hat er mir das zugesagt. Wenn das in deiner nicht steht, solltest du dir meine kaufen. Aber es steht auch in deiner. Ich fand auch Hebräerbrief, wollte ich euch mal gerade vom Grundtext noch mal sagen, wie es heißt. Da steht es ja Römer, Hebräer 12, 1, da wir so eine große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns die uns umstrickende Sünde ablegen. Lasst sie uns ablegen. Ja? Und ich war ganz erstaunt, das steht so gar nicht da. Ich lese euch mal, wie es vom Grundtext her steht. Daher, denn auch wir eine große um uns liegende Wolke von Zeugen habend, und dann kommt jede hemmende Last abgelegt habend und die leicht umstrückende Sünde abgelegt habend. Wir haben das nämlich alles abgelegt. Also in unserer Übersetzung steht, legt das ab. Das entspricht aber nicht der Wahrheit, weil nämlich das Alte, die umstrickende Sünde und all das und den alten Menschen haben wir abgelegt. Auch die Sünde, wir haben uns, als wir zu Christus kamen, entschieden, ich werde nicht mehr mit der Sünde kooperieren. Ich bin jetzt verbunden mit Jesus. Ich lebe jetzt mit Jesus. Mein Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und Hebräer 12, 1 sagt, ihr habt, er erinnert buchstäblich daran, ihr habt die Bürde, steht glaube ich in Elberfelder, lasst uns ablegen die Bürde. Jede hemmende Last habt ihr schon abgelegt. Als wir zu Jesus kamen, haben wir gesagt, alles, was mich hemmt, lege ich gleich mit ab, um in der Freiheit des Christus zu leben. Jede hemmende Last und jede umstrickende Sünde habt ihr abgelegt. Als wir zu Jesus kamen, haben wir Schluss damit gemacht, weil wir sagten, jetzt folgen wir nur noch dem Christus. Seid ihr mit mir? Und das ist so stark. Und er sagt, und jetzt gehen wir in Geduld in den vor uns liegenden Kampf und schauen weg auf Jesus. Also wir schauen nicht auf das, was wir abgelegt haben, die Bürden, die Lasten, die umstrickende Sünde. Das ist nicht mehr, das ist ja, was ich auch in dem Zitat las von Wolfram Kopfermann. Das Problem ist, dass viele Gläubige ständig nur ihre Umstände anschauen. Ihre scheinbaren Ausweglosigkeit und Situationen, dann werden die natürlich groß und mit dem du dich beschäftigst, das wird dich prägen. Wenn du dich ständig mit Versagen und all diesen Dingen beschäftigst, wird das natürlich in dir wachsen. Du kultivierst das ja dann wieder neu. Aber er sagt, ihr habt die hemmenden Lasten abgelegt, die Bürden, ihr habt die umstrickende Sünde abgelegt. Das habt ihr alles getan, als ihr zu Christus kamt. Und jetzt betrachtet nicht mehr diesen alten Müll. Betrachtet nicht mehr das Alte, das euch zurückhält. Jetzt lasst uns hinschauen, wörtlich heißt wegschauen auf Jesus. Wir schauen nicht mehr auf diese Dinge, die wir abgelegt haben. Das ist vorbei. Und wenn die umstrickende Sünde, die wir ablegen, kommt an die Tür und klopft, hallo, ich bin aber noch da, dann kannst du ganz klar und deutlich sagen, nein, draußen vielleicht ja, aber in mir nicht mehr. In mir wohnt nämlich der Christus. In mir wohnt der Herr. Und ich schaue auf Jesus und dann wird Jesus in mir groß und dann werde ich in sein Bild verwandelt, in seine Denkweisen verwandelt, auch wenn ich sein Wort studiere und das mir zu eigen mache, werdet erneuert in eurem Denken, sagt Paulus ganz klar, Römer 12, Vers 2. Damit wir prüfen können, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene, erklärt er gleich, das ist Gottes Wille für uns. So, wenn wir das betrachten, wird das in unserem Leben groß. Das, was wir anschauen, wird uns verwandeln, wird uns prägen. Und deshalb sagt der Römer 12,1, das habt ihr abgelegt, das ist vorbei, das war mal Geschichte. Ihr seid jetzt in Christus, das Ich-Leben ist vorbei. Römer 6,11 hatten wir gerade gelesen, haltet euch, rechnet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Das ist unsere Haltung. Nein, ich habe damit nichts mehr zu tun. Da kommt es und klopft an die Tür und sagt, hallo, ich bin noch da. Da sagst du, tschüss, du bist nicht da. Ich habe mit dir nichts mehr zu schaffen. Ich habe jetzt mit Christus zu schaffen. Der ist in mir und der ist um mich herum. Christus ist in mir und ich bin in Christus. Das bedeutet für uns, betrachte dich als Menschen, der wirklich ernst macht mit Folgendem. Erstens, dass du in Christus Jesus bist. Wenn du wiedergeboren bist, Christus dein Herr ist, dann gibt es für dich nur eins, worauf du hergehst und sagst, egal was auf dich zustürmt, egal wenn du auch in negative Erfahrungen hineinkommst, du machst dich eins mit der Wahrheit des Wortes Gottes, ich bin jetzt in Christus. Das müssen wir klar machen in unserem Leben. Das müssen wir, so müssen wir uns betrachten, so müssen wir uns anschauen. Ich bin ein Mensch, der in Christus ist. Verstehst du? Aber wir betrachten, ich dachte, ich bin in Christus, wieso habe ich jetzt das Problem? Oh Herr, du siehst die Probleme und sie wachsen mir über den Kopf. Und schon sind wir im ganzen Teterete des Negativen. Wir beten letztlich die Lüge des Teufels über uns aus, manchmal kübelweise. Aber wir betrachten uns anders. Ich bin das nicht mehr. Ich bin eine neue Schöpfung. Der Geist Gottes lebt in mir. Ich bin ein Tempel Gottes. Christus lebt in mir. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Zweitens, du musst klar machen, dass du in ihm dein Leben hast. Du musst wissen, du lebst in ihm und durch ihn. Und da, wo du sagst, ich habe ja keine Kraft, ich weiß gar nicht, ob ich das hinkriegen könnte, dann musst du wissen, dass er gesagt hat, du brauchst das auch nicht hinzukriegen. Ich habe in dir angefangen, ein gutes Werk und ich bringe es zu Ende. Du musst nur einfach bei mir bleiben. Wir werden, wenn wir ihn betrachten, so verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir kennen doch diese Schriftstellen, aber die müssen wir uns zu eigen machen. Das müssen wir anschauen. Sag deinem Nachbarn mal, das müssen wir anschauen. Du und ich, wir sind in Christus. Du und ich. Drittens, du musst das ganz klar für dich festmachen und betrachte dich auch so, dass dein früheres Leben für die Sünde radikal beendet wurde. Die Sünde hat ihre Macht in deinem Leben verloren. Der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Also, dass dein, betrachte dich so, dass dein früheres Leben für die Sünde radikal beendet wurde, nicht weil du einen mutigen Schritt in diese Richtung gefasst hast, sondern weil dein altes Leben am Kreuz von Golgatha beendet wurde. Wir wurden dort, der alte Mensch wurde dort hingerichtet. Viertens, betrachte dich als Menschen und mit der Wirklichkeit Gottes, dass du demnach nicht zwei Leben hast. Du also nicht teils Sünde, teils der Sünde, teils für Gott lebst, sondern dass du nur noch ein Leben besitzt, das Christusleben, das dein Leben das ein Leben ausschließlich für Gott ist. Das alte Leben ist vorbei. Ich habe jetzt nur noch ein Christusleben. Was mir irgendwie Gewinn war, sagt Paulus, betrachte ich heute als Dreck. Ich habe jetzt Christus gewonnen. Das ist unser Stand. Ein abschließendes kurzes Statement von Wolfram Kopfermann. Wir können es einüben, uns für die zu halten, für die Gott uns hält. Und uns so zu sehen, wie Gott uns sieht. Auch wenn wir uns dabei anfangs noch unsicher fühlen. Also kommt jemand, bin ich wirklich, bin ich nicht? Ich habe, wenn ich so an die Jahre zurückdenke, auch als ich Wahrheit erkannte, die scheinbar meinem Leben zu widersprechen schien, ich weiß, ich habe manchmal einen Bibelvers, der stand da über mein Leben ausgesprochen, dass das Gottes Sicht und Gottes Meinung über mich ist und auch, dass das mein neuer Zustand ist. Dann wusste ich, Gott sagt das, also stimmt das. Aber irgendwie dachte ich, ja, in der Realität bin ich es ja wohl doch nicht so. Und ich habe dann ganz einfach angefangen, das Wort wirklich zu essen. Ich habe es wie Medizin geschluckt, wie Brot geschluckt. Ich bin mit so einem Vers, den mein Herz bejahte und mein Verstand wollte ihn noch dagegen gehen. Ich habe manchmal eine Woche lang einen Vers, jeden Tag diesen Vers, den ganzen Tag oder auch in meiner Gebetszeit aufgesagt, gelesen. Nachher kannst du sie alle auswendig. Und ich habe sie bekannt. Manche Dinge waren nach einem Tag, weil ich dachte, ja, da wusste ich, da im Herzen und im Kopf, das ist es. Manche Dinge, da habe ich eine Woche gebraucht, weil es auch Abschnitte waren, die über mein Leben in Christus sprachen. Und dann fing ich an, das zu lesen und auswendig zu lernen und zu sprechen. Und dann fing ich an, erst las ich es, wie es in der Bibel war. Aber dann fing ich, ihr seid in Christus, sage ich mal zum Beispiel. Aber dann fing ich an zu sagen, Herbert, du bist in Christus. Herbert, du bist in Christus. Herbert, du bist in Christus. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Herbert, du bist in Christus. Und es mag sein, dass dein Verstand dir am Anfang sagt, machst du es dir nicht so einfach? Nein, es ist die Wahrheit Gottes. Gott hat das gesagt und er kann nicht lügen. Er sagt, durch Christus bist du jetzt dieses neue Geschöpf geworden. Und jetzt fangen wir uns an, rechnet euch dafür, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Da kommen Dinge, nein, ich lebe jetzt für Gott mit Christus. Und Paulus sagt, was ist, wenn Schwachheit ist? In der Schwachheit auch meines Körpers, er sagt, da wird die Kraft des Christus ihr Ziel erreichen. Sie wird ihr Ziel erreichen, weil der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und mein Glaube ist der Sieg, euer Glaube, sagt die Schrift, ich sage, mein Glaube, dein Glaube, ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannesbrief. Das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Gott sagt das, du, das ist der Sieg. Du bist nicht mehr Teil dieser Welt, du lebst in dieser Welt, aber dein Glaube hat dich in eine neue Position, in einen neuen Stand, in ein neues Wesen versetzt. Du bist jetzt vom Sündenmenschen zum Christenmenschen geworden, zum Christusmenschen. Das ist unsere neue Identität. Ich hoffe, dass du das verinnerlichen kannst. Vielleicht lädst du es dir im Internet nochmal runter und hörst es dir nochmal an oder lern es auswendig. Aber das ist die Realität. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und in mir lebt nicht mehr die Herrin Sünde, in mir lebt der Herr Jesus Christus. Ich bin eine neue Schöpfung. Und wenn sie an die Tür klopft, sagt, nee du, mit dir habe ich nichts zu tun. Und wenn sie über die Gedanken kommt, du bist aber noch zu schwach, um zu widerstehen, dann sagst du, der Christus in mir ist der Stärkste im Universum und mit ihm widerstehe ich dir. Und sag, du kommst nicht mehr in mein Leben rein. Du hast ausgelebt, bei mir wird nicht mehr gelebt, bei mir Sünde leben wird nicht mehr gelebt, in mir lebt der Christus. Amen. Das ist unsere Stellung, die wir nehmen, ohne Verdammnis, mit großer Freude. Du kannst dieser Sünde, wenn sie an dich herankommt, die umstrickende Sünde, die du ja abgelegt hast, du kannst freudestrahlend lachen und sagen, oh, ich bin los davon, ich bin frei davon, ich bin in Christus, ich bin eine neue Schöpfung. Das kannst du fröhlich sagen, selbst wenn Druck und Bedrängnis in dein Leben hineinkommen. Amen. Das wollte ich euch heute gesagt haben.